Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heir to the Empire News, dem mittlerweile wieder offiziell langsamsten Newsformat der Galaxis, zumindest wenn es um die Regelmäßigkeit unserer Aufnahmen angeht. Im Hintergrund gab es schon Stimmen, warum kommt denn da bei euch nichts? Und ja, das muss ich teilweise auf meine Kappe nehmen, denn ich war längere Zeit im Urlaub und danach haben wir es einfach aus privaten Gründen nicht auf die Reihe bekommen, aber dafür gibt es jetzt eine ganze Sammlung an vielleicht nicht mehr brandheißen, aber zumindest erwähnenswerten News. Und deshalb habe ich mir heute nicht nur von einem, sogar von zwei meiner Podcast-Partner Unterstützung besorgt und sage Hallo Nico.
Hallöchen.
Und hallo Dennis.
Hallo zusammen.
Auch wir haben uns untereinander irgendwie schon länger nicht mehr gehört. Und was ist da ein besserer Anlass, um mal wieder gemeinsam zu reden, als über Star Wars News, oder?
Also ich muss sagen, es hilft mir persönlich auch ganz gewaltig, das alles mal so ein bisschen zu sortieren, weil es passiert ja doch immer noch sehr viel. Und ja, insofern kommt mir das persönlich auch ganz gut gelegen, mal so einen Überblick nochmal zu machen, was passiert eigentlich gerade so im Star Wars-Universum.
Du bist quasi auch nur Zuhörender hier, nur live und darfst quasi deinen Comment abgeben.
Genau.
Das ist doch auch eine schöne Rolle.
Ich bin der wütende Star Wars-Fan aus der Ecke. Mann, das ist scheiße.
Achso, ich dachte, das wäre Tom.
Ja, deswegen haben wir ihn ja weggelassen.
Hast du nicht meine Tom-Imitation gerade erkannt?
Achso, ja, doch, jetzt sagst du ja. Also schöne Grüße gehen raus an Tom. Ja, aber ich bin da auch bei dir. Also dieses einfach mal gucken, was ist denn jetzt eigentlich passiert in den letzten Monaten? Und vor allem, ich meine, ja, jetzt sind es vielleicht nicht mehr die brandheißen Themen, aber zumindest vielleicht halt die bestätigten Themen. Und das ist ja auch, glaube ich, eine ganze Menge wert.
Ja, das letzte Mal, dass ich hier vorm Mikrofon war, wenn ich mich noch recht entsinne, war unsere The Acolyte-Folge, wo wir über das Ende der Serie und Zahlen, Daten, Fakten und so gesprochen haben. Und die Folge hat bei mir damals auch schon ziemlich Kopfzerbrechen verursacht, einfach weil ich dieses Negative in Star Wars irgendwie... Das setzt mir dann doch immer zu, weil ich irgendwie so ein Grund auf ein positiver Mensch bin. Und deshalb war es für mich persönlich jetzt auch mal schön, mal eine Zeit lang nicht mehr so viel in Star Wars drin zu sein. Wobei eine coole Sache in meinem Urlaub, das hat vielleicht auch noch Bewandtnis für eins der Themen nachher, aber möchte ich einmal kurz erwähnen hier. Ende September war ich in Anaheim in Disneyland und habe 1,5 Tage in Galaxy's Edge verbracht und ja, es ist ein Traum gewesen. Also ich kann es jedem, der hier zuhört und auch euch beiden nur empfehlen, egal, nehmt einen Kredit auf, verkauft eure Organe, es ist es wert. Das war so geil, also ich bin da reingelaufen und da gibt's dann quasi so, das nennt sich Downtown Disney, bevor man reingeht, so einen kleinen Vorab-Hub-Bereich. Da kommt man auch schon rein, wenn man keine Eintrittskarten für einen der Disney-Parks hat. Es gibt ja da zwei, die quasi direkt nebeneinander sind. Und da gibt's so einen Star Wars Outpost. Das ist, ich nehme an, dass das früher mal eine andere Attraktion war. Das sieht aus wie so eine Art Maya-Tempel. Hat aber ein bisschen was von Yavin 4, von der Rebellenbasis. Und es wurde so umdesignt zu so einem Star Wars Outpost. Und da kann man halt einfach Merch kaufen, alles mögliche Star Wars. Und ich laufe halt da morgens rein mit einem Kaffee in der Hand und war so mal gespannt, was mich erwartet, voll nervös. Und dann laufe ich um die Ecke und dann kam irgendein Track aus den Prequels, lief gerade von John Williams, weil er über die Lautsprecher dann und ich also ohne Scheiß, wir sind wirklich so ein paar Tränen runtergekullert. Das hat mich dann so überwältigt in dem Moment. Dann stand da so in lebensgroß eine Nachbildung vom Speeder von Rey und alles. Und das war ja dann noch gar nicht richtig Galaxy's Edge, als ich da dann rein bin. Ich war komplett überwältigt. Also ich glaube, ich muss da mal irgendwann vielleicht eine Folge mit Tipps und Tricks dazu machen, weil Disney ist, wenn man weiß, wie man es handelt, mit Apps und mit allem drum und rum irgendwie ganz cool. Aber ich glaube, dass es auch, wenn man unvorbereitet da reingeht, eine andere Erfahrung sein kann. Und deshalb versuche ich da vielleicht mal irgendwann mein Wissen weiterzugeben. Aber einfach nur, ja, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben, aber ich würde es jederzeit wieder tun. Und
hast du jetzt Geschenke mitgebracht?
Leider nicht.
Ja, dann hast du auch nicht genug Geld ausgegeben.
Ich bin nur mit einem normalen, also mit einem größeren Rucksack, die größten Handgepäckmaße, die es gab, gereist, weil aus diesem Grund waren dann meine Flugzeugtickets so billig. Und wenn man in im sonnigen Kalifornien im Urlaub ist, da reichen ja ein paar T-Shirts und braucht keine Jacken und so. Deshalb bin ich da ja leicht gereist und konnte leider auch nicht selber das kaufen, was ich alles vorhatte. Hab mir nur so ein paar Pins, Magnete, keine Ahnung, was es noch war, Patches für einen Rucksack, solche Dinge gekauft, wo ich wusste, die sind klein und die kriege ich auch in den Rucksack. Aber ja, Großmerch habe ich nicht mitgenommen.
Dann hoffe ich mal auf nächstes Jahr auf Japan, dass du da was
ja, da kannst. Japan, da gibt es zumindest keine Ausrede von Geschenken mitbringen, weil ich weiß nicht, ob das nur bei der Airline war, wo wir gebucht haben, also Tom und ich, also für die da draußen, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir reden, nächstes Jahr ist die Star Wars
Celebration. Die das noch nicht wissen, die das noch nicht mitbekommen haben, dass genau. Ihr nächstes Jahr nach Japan fliegt.
Und da war tatsächlich, es gab keine kleinere Variante, wir haben 2x 23 Kilo pro Weg. Das heißt 46 Kilo Gepäck.
Wow.
Also da gibt es keine Ausrede, dass ich kein Merch kaufen kann. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Warum, ob das so eine Japan-Eigenheit ist, aber
ich schreibe dir eine Liste.
Ich weiß nicht. Je nachdem, Dennis, bei dir, ja, wird schwer. Nico, schaffst du es, unter 46 Kilo zu kommen?
Also wenn ich jetzt noch irgendwie bis dahin ganz krass Sport treibe, kriege ich das bestimmt hin.
Okay, dann hast du noch ein paar Monate Zeit.
Ich glaube, ich bräuchte 2 Koffer, wenn ich jetzt noch ganz viel Sport treibe.
Ja, ich fange gar nicht an, also ich bin im niedrigen dreistelligen Bereich. Also
same here.
Die Frage ist, wie komme ich dann zurück, wenn du deinen Koffer mit Merch volllädst?
Okay. Ja, stimmt. Ja, es gibt ja noch Tom, der transportiert dann den Merch. Und es gehen auch noch andere Freunde von mir zur gleichen Zeit nach Japan. Die gehen zwar nicht auf die Celebration, aber die könnte ich dann so als Schmuggler missbrauchen.
Ja. Kriegen wir hin.
Genau. Aber nun zurück zum Ernst des Lebens, zum Ernst der Star Wars News. Vielleicht noch kurz Erwähnung, das habe ich am Anfang nicht gesagt. Zeitpunkt der Aufnahme ist 20:08 abends am 15.11.24 und die ersten News, die ich heute im Schlepptau habe, sind von der D23 Brazil vom 8. bis 10.11., also letztes Wochenende waren die D23, gibt's ja auch in den USA, das ist quasi diese große Disney-Fanmesse, wo alles rund um Disney, also nicht nur Star Wars, präsentiert wird. Und da gab es dieses Jahr eine größere Präsenz eben bei der D23 Brazil. Und da gab es unter anderem brandheiße News zu Endor. Und zwar einmal, dass am 22. April nächsten Jahres die zweite Staffel losgeht. Wir wissen jetzt noch nicht, gibt es wieder so eine, wie es bei der ersten Staffel war, ich glaube 3 Folgen zum Start oder so, das wäre zumindest mal mega cool, aber egal, was sie da zeigen, ich freue mich drauf. Ein Trailer wurde auch vor Ort gezeigt, glaube, es gab auch den ein oder anderen Leak, spare ich hier aber mal aus. Ich würde sagen, da reden wir dann lieber drüber, wenn es auch einen richtigen Trailer gibt, und ich vermute einfach, zeitlich gesehen, dass Andor auch ein großes Thema auf der Star Wars Celebration wird, und ich, bete zur Macht, zu Yoda, zu wem auch immer, bitte zeigt da die erste Folge auf der Celebration, das wäre so geil vor Ort, weil die ist tatsächlich direkt das Wochenende vor dem 22. April, und also ich glaube nicht, dass die sich die Chance nehmen lassen und da ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Und ja, was denkt ihr denn zu der zweiten Staffel von Andor?
Also ich habe riesengroße Lust. Ich glaube, es ist aktuell mein am meisten antizipiertes Star Wars Projekt. Also Staffel 1 ist, finde ich, die beste Star Wars Serie in meinen Augen. Und auch die wenigen Bilder, die wir jetzt von Staffel 2 gesehen haben, und die wenigen Infos, die wir haben, reichen völlig aus, um mir das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. ich freue mich riesig drauf. Ich bin so gespannt, was da zusammengekocht worden ist, sag ich mal. Und kann den April kaum abwarten. Ich hoffe natürlich sehr, dass es wieder so sein wird, dass die ersten 3 Folgen gleichzeitig erscheinen, weil ich habe das Gefühl, dass das bei Andor Staffel 1 der Serie sehr gut getan hat, weil es ja wieder so sein wird, dass jeweils 3 Folgen zusammenhängen werden. Und ich denke, das ist einfach ein sehr bombastischer Einstieg, der einen direkt so wieder reinhuckt. Das war zumindest bei Staffel 1 so, dass die ersten 3 Folgen so an sich, ich glaube, wenn sie wöchentlich erschienen wären, sehr langsam gewirkt hätten, aber so konnte man die irgendwie an einem Tag in einem Rutsch durchschauen und wollte wirklich direkt wissen, wie es weitergeht. Dementsprechend mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
Ja, ich schließe mich da an. Also ich freue mich auch absolut. Die Serie hat, also die erste Staffel war schon unglaublich gut an vielen Ecken. Ich meine, Rogue One war auch schon ein klasse Film, definitiv. Und Andor hat es da an vielen Ecken nochmal ein ganzes Stück weit besser gemacht. Einfach, dass es Star Wars nochmal viel hat dreckiger wirken lassen, wie wir es bisher irgendwie wahrnehmen konnten. Das war ja immer alles trotzdem irgendwie, mal gut, ja, Wüste, Tatooine, ja, lass mal da mal hingestellt. Aber so Star Wars hat immer sehr, sehr abgeleckt gewirkt an vielen Ecken und Enden. Und jetzt war halt das wirklich dreckig düster. Und das finde ich gut und ich freue mich da auch wirklich sehr drauf. Ich bin ein bisschen unsicher, was eure Prognose angeht, ob wir wirklich 3 Folgen am Stück gezeigt bekommen mit dem Staffelstart, weil Daniel, du sagtest es ja gerade, oder nee, Nico, du hast es gesagt, es gibt ja diese 3 Folgen, die dann quasi wieder einen Arc abbilden und es soll ja diesmal anders sein wie in der ersten Serie oder in der ersten Staffel, dass wir hier nicht eine miteinander verwobene Gesamtstory haben, die halt wirklich dann quasi Folge für Folge weitergesponnen wird, sondern da gibt's dann ja Jahressprünge dazwischen. Und es soll wohl so sein, so aus den News, wie ich es erfahren habe, dass wir 3 Folgen haben, um ein Jahr abzubilden. Ich könnte mir, also es wäre natürlich clever, wenn sie es so machen würden, aber dann stelle ich mir halt die Frage, wie macht man es denn weiter? Weil dann würde ich mir, ich weiß nicht, ob ich mir dann kaputt machen würde, wenn ich sage, jetzt gucke ich mir 3 Folgen am Stück an und dann muss ich irgendwie 3 Wochen warten, um das nächste Jahr komplett gesehen zu haben. Ich bin mir unsicher. Also egal wie es kommt, ich freue mich auf jeden Fall auf Andor und muss auch sagen, was ich jetzt gerade heute gesehen habe, was ja quasi auch, glaube ich, kein Spoiler ist, weil das auch im Vorfeld schon sogar angekündigt worden ist. Ben Mendelsohn kommt wieder als Orson Krennic und muss wohl da auch laut eigener Aussage einen Clash haben zwischen ihm und wie heißt sie?
Deidre,
genau. Also da freue ich mich auch drauf, weil die zwei aufeinander clashen, uiuiui, das wird lustig. Ja.
Nee, also wir hatten es ja hier auch schon mal über Ben Mendelsohn in irgendeiner News-Folge vor längerer Zeit, als die News quasi aufgeploppt ist, aber ja, jetzt steht er schon, habe ich das Gefühl, auch ziemlich im Mittelpunkt, obwohl man noch gar nicht weiß, jetzt in wie groß seine Rolle denn sein wird, aber ich denke halt einfach mal, so ein Schwergewicht holen sie nicht zurück für ein Cameo und es erscheint jetzt auch am kommenden Donnerstag im Empire Magazine, das ist so eins der großen Hollywood-Magazine, wo auch immer viele Star Wars-Berichte vorkommen, das habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, und da kommt ein großer Preview-Artikel zu Andor, da verlinken wir euch in den Shownotes, da habt auch Star Wars Union einen schönen Bericht drüber geschrieben, die haben diese Preview schon auch auf Deutsch übersetzt und ein paar Bilder aus dieser Donnerstagsausgabe sind da auch schon im Internet vorhanden, die kann ich jedem empfehlen, mal reinzugucken, und da ist auch eben Ben Mendelsohn als Orson Krennic einer der zentralen Punkte dieser Promo, und ja, das ist einfach, Ben Mendelsohn ist so ein geiler Schauspieler und einer meiner Lieblings-Star Wars-Bösewichte seit Rogue One, weil er einfach so richtig eklig und fies ist und der passt da halt genau rein in diese Strukturen, wie so das Imperium in der ersten Staffel schon gezeigt ist, und ich denke halt auch, so eine Serie wie Andor, da hat die Figur halt auch nochmal Zeit, richtig zu atmen und ein paar richtig schöne Dialoge und einfach, dass man vielleicht auch mal so mehr noch, wie wir es schon in der ersten Staffel gesehen haben, den Alltag des Imperiums. Was macht denn so ein Head of Imperial, wie heißt er, Head of ISB oder was der da ist, also oder hochrangiger ISB-Typ, ich bin da nicht so gut, was die Ränke und so angeht, aber auf jeden Fall, da hoffe ich wirklich, dass wir viel noch aus dem Innenleben des Imperiums zu sehen bekommen. Das war in der ersten Staffel schon echt spannend.
Wobei ich mir genau das, glaube ich, gerade nicht mehr vorstellen kann. Also nicht mehr so im Detail wie in der ersten Staffel. Einfach aus dem Grund, weil wir eine ganz große Zeitbegrenzung haben. Wir werden vielleicht so ein bisschen mitbekommen, wie das ISB, gerade das ISB, also das Imperiale Sicherheitsbüro, vielleicht dann auch einfach wächst in der Zeit und vielleicht auch so die eine oder andere Kante abbekommt, weil sie ja dann auch Rebellen vielleicht nicht finden oder sonstiges. Also ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es jetzt so tiefgründig sein wird, wie zum Beispiel auch Cyril, den wir ja in der ersten Staffel kennengelernt haben, wo wir wissen, was der zum Frühstück ist. Mit wem vor allem.
Du meinst Cyril mit den Cereals.
Genau, richtig.
Pardon. Ja, keine Ahnung. Ich denke, das wird auch viel damit davon abhängen, wie lang denn die einzelnen Folgen sind, weil ich habe es jetzt gerade wieder bemerkt, ich schaue aktuell die HBO-Serie The Penguin, was ja so ein Spin-off zu The Batman ist. Und da geht halt einfach wieder eine Folge 50 bis 65 Minuten oder so. Und ich habe jetzt 4 Folgen geguckt und was da innerhalb von 4 Folgen an Handlung, an neuen Figuren, an Worldbuilding und sowas eingeführt wurde. Und da ja schon Andor so, ich würde es mal sagen, so die Serie im Star Wars Kosmos ist, die so einer HBO-Serie am nächsten kommt. Und wenn da die Folgen entsprechend lang sind und bei 12 Folgen, da wird schon Platz sein, einiges zu erzählen, weil man muss mal so rechnen. Das könnten im Prinzip 4 Filme sein, bis wir da mit der Staffel durch sind. Und wer weiß, vielleicht gibt's dann da auch einen Dreierblock, der vielleicht gar nicht unbedingt Cassian so im Fokus hat, sondern eben andere Figuren. Also wenn es dann nicht so kommt, auch okay, ich habe da irgendwie volles Vertrauen nach der ersten Staffel, da ja auch die Autoren großteils wieder zurück sind, unter anderem Bo Williman, der ja schon großartige Arbeit bei unter anderem House of Cards geleistet hat. Ich habe da überhaupt keine Angst, dass die Staffel irgendwie hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ich habe sogar eher das Gefühl vom Scale und von allem, dass die dann nochmal versuchen, eine Schippe draufzusetzen, weil die erste Staffel war ja schon so ein Slowburner. Nico, du hast es auch gemeint, dass es ein bisschen gedauert hat, bis es in Fahrt kam. Und ja, ich habe am Anfang auch erwähnt, dass wir keinen geleakten Trailer haben und habe meine eigenen Notizen wohl von ein paar Tagen nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr reingeguckt habt. Wenn nicht, könnt ihr es jetzt mal tun. Ich habe da einen YouTube-Link. Es sind gerade 24 Sekunden. Es gab nämlich
den Teaser,
weiß in den nächsten halben Jahres so auf Disney Plus erscheinen wird oder in naher Zukunft. Und da hat ein YouTuber netterweise einfach mal alle Szenen, die es aus Andor gibt, zusammengeschnitten. Also das ist offiziell nichts Geleaktes. Wir verlinken euch das auch. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und da sieht man schon ein paar echt coole Bilder.
Ja, also sie spielen wieder sehr stark mit der Kamera bei vielen Szenen. Es gibt so diese eine Szene, ich werde sie jetzt hier nicht nennen, weil es gibt mit Sicherheit auch Leute, die jetzt nicht unbedingt sich einen Trailer angucken wollen oder solche zusammengeschnittenen Szenen, aber es gibt eine Szene, die hat mich unglaublich stark auch an eine der für mich eindrucksvollsten Szenen in Andor Staffel 1 erinnert. Ich sag's mal so, es hat was mit eventuellen Fluggeräten zu tun, um es so wenig wie möglich zu spoilern. Und du sagtest jetzt gerade so, es kommt natürlich ein bisschen auch auf die Folgenlänge an. Also wenn man sich mal Andor Staffel 1 anschaut, dann haben wir eine durchschnittliche Laufzeit von circa 40 Minuten gehabt. Die längste Folge ging 47 Minuten oder 48 Minuten hochgerundet. Die kürzeste war eine halbe Stunde. Also da merkt man ja auch wieder, Es kann ein Hü und es kann ein Hot sein. Also hoffen wir wirklich sehr, dass wir vielleicht bei einer durchschnittlichen Zeit von 40 Minuten bleiben oder die Durchschnittszeit einfach erhöhen, vielleicht sogar auf 45 Minuten.
Ganz kurz, ist das die Länge ohne Credits?
Das ist die Länge ohne Intro und ohne Abspann.
Ja. Ach so, okay. Weil ich hatte gerade auch parallel auf Disney Plus geguckt und da hat er zum Beispiel die letzte Folge hat 57 Minuten.
Genau, aber da ist dann aber länger. Dann 47, ja, dann
7 kann man wahrscheinlich noch abziehen, sowieso immer.
Ja, ja, also das ja eh bei Star Wars.
Ich finde allgemein, also nicht nur Star Wars, sondern also Disney Plus Serien, auch von Marvel und eben Star Wars, unglaublich, wie lang da diese Credits sind. Also das ist wirklich, da gibt's ja meistens so eine Outro-Sequenz und dann kommen noch normale Credits und wo ich dann denke, da andere Serien haben Folgen, die gehen so lang wie die Credits.
Ja, manche Filme, bei manchen Filmen, wo ich war so überrascht bei Daredevil und Wolverine, wie lang dort der Abspann am Ende des Tages ging und das könntest du quasi gleichsetzen mit einer Folge von irgendeiner Star Wars oder anderen Marvel-Serie. Also da haben sie irgendwie immer viel, viel Potenzial, mehr als nur eine Person irgendwie zu nennen, was ja auch sinnvoll ist.
Was auf jeden Fall die paar Ausschnitte hergeben, es sieht wieder verdammt hochwertig aus. Also ich finde auf den ersten Blick, ohne dass ich da jetzt andere Serien irgendwie dissen möchte, aber wenn ich jetzt gerade so zurückdenke eben an die Acolyte und da hatte ich jetzt nicht wirklich Kritik an der Optik, aber ich finde wirklich schon im Trailer, da Andor hat irgendwie einfach so eine Haptik. Ich habe das Gefühl, alles in der Szene ist irgendwie, auch wenn es nicht so ist, aber die machen das einfach so gut, so ähnlich wie es zum Beispiel halt bei Game of Thrones oder solchen Serien auch gemacht wurde, dass im Prinzip alles, was rund um die Figuren ist, real gebaut wird und im Prinzip nur alles, was dann so weit weg ist, dass die Figuren nicht mehr physisch mit interagieren können, ist dann quasi so eine Computererweiterung. Und ich finde diese Art von Technik, also wir wissen, es ist sehr aufwendig, es ist sehr viel teurer, wie eben The Volume oder andere Produktionsarten, aber man sieht halt einfach jeden Cent, der da reingeflossen ist, sieht man, finde ich. Und allein darauf habe ich sowas von Bock.
Also optisch top.
Ja, eine andere Stelle hier auch aus dem Trailer. Alan Tudyk ist zurück als K2SO und da bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet, alleine schon, weil es gibt ja diese Comic-Geschichte, wo sie sich quasi, also die bisher noch aktuell kanonische Variante, wie Cassian und K2 sich kennengelernt haben, aber ich vermute einfach mal, dass dieser Comic spätestens ab dieser Staffel nicht mehr kanonisch sein wird, weil ich könnte mir jetzt gerade bei Tony Gilroy weniger vorstellen, dass der jetzt sagt, ich baue jetzt die Story von einem mittlerweile, keine Ahnung, 8 Jahre alten Comic da noch in meine Serie ein. Ich finde, das ist auch zu verschmerzen, das ist ja nur so eine kleine Ausgabe, aber bin mal gespannt, was zum Beispiel der Tom dann davon hält.
Ich musste auch unweigerlich an ihn gerade denken. Aber es ist ja immer schwierig, wenn du schon eine etablierte Geschichte hast und man sich ja eigentlich schon immer so ein bisschen drauf verlassen konnte, dass es heißt, oder sich drauf verlassen hat. So ist richtig, als Disney sagte, hey, wir übernehmen das Ganze und es gibt jetzt quasi einen Disney-Kanon und alles, was da jetzt passiert in Büchern, in Filmen, in Serien, in Sonstiges, das ist kanonisch. Und wenn du dann natürlich, so wie wir was auch bei Tales of the Empire hatten, beispielsweise, oder auch bei Tales of the Jedi war es ja auch schon teilweise mit drin, dass wir quasi einen Retcon hatten, das ist immer ein bisschen blöd für die, die halt die Comics oder die Bücher lesen, aber, und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, das ist natürlich auch jetzt nicht die große, also da gibt die große Masse, guckt wahrscheinlich eher die Serie oder das Bewegtbildmaterial und die haben vielleicht gar keine Erfahrung mit Buch und Comics. Könnte ich mir also vorstellen, für die juckt's nicht, aber die anderen, natürlich, die juckt schon. Also eine schwierige Nummer. Tom, wir hoffen aufs Beste. Liebe Grüße. Mal wieder. Das wurde mal die Folge.
Also ich nehme an, ihr kennt die Fan-Theorie auch, die es gab. Also es gibt da keinerlei irgendwie konkrete Hinweise darauf. Das hat wahrscheinlich einfach nur irgendjemand ins Internet geschrieben und hat sich dann verbreitet, weil ich die Idee oder die Theorie auch ganz witzig finde, dass was ist denn, wenn K2, den wir aus Rogue One kennen, im Prinzip einfach nur B2-Emo, dessen Chip, was auch immer, dessen Gedächtnis auf diesen imperialen Droiden dann übertragen wurde, weil wir den ja später nicht mehr sehen und sie jetzt auch von, ich sag jetzt mal, von ihrem trockenen Humor und von ihrer Art jetzt nicht so unterschiedlich sind, dass ich die Möglichkeit nicht sehe, dass das vielleicht so sein könnte. Finde ich auf jeden Fall eine witzige Theorie. Ich bin mal gespannt.
Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Oh, echt? Okay, muss ich aber sagen, glaube ich aber auch nicht. Sagt K2SO nicht sogar irgendwie, dass er halt umprogrammiert wurde in Rogue One?
Ja, er sagt sowas in der Richtung, aber wer weiß, ob er seine Umprogrammierung kennt, ja, also ob er weiß, wie er wirklich vorher war. Ich fände das schon cool, also weil wir dann, das hat so ein bisschen den Vibe auch, den L3 aus Solo, aus Solo mitbringt, dass wir diesen Charakter, den manche lieb gewonnen haben, manche wiederum nicht, dass wir aber trotzdem wissen, warum ist eigentlich der Millennium Falcon so, wie der Millennium Falcon ist? Warum beschwert sich C-3PO bei der Konversation mit dem Schiff, dass das Schiff eine komische Art zu reden hat? Also yeah. Und ich fänd das cool, weil wir dann quasi dem auch verstehen würden, warum dieser Droide so sehr auch an Cassian hängt. Also hätte für mich eine ganz klare, eine großartige Nachvollziehbarkeit und würde ich mir wünschen. Also weil ich auch einfach den anderen Druiden irgendwie cool fand. Ich war sehr traurig, als er umgetreten worden ist da mitten auf dem Platz. Das fand ich nicht in Ordnung. Scheiß Imperium. Ja. Also ist ja immer nur. Nee, lass mir das. Das Fass mache ich jetzt nicht auf.
Auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, also egal, ob jetzt die Theorie stimmt oder nicht, können wir uns auf, glaube ich, ziemliche Verluste einstellen, weil wir wissen ja quasi von, wenn wir jetzt mal die gute Seite betrachten, eigentlich die einzige Hauptfigur, die tatsächlich in Rogue One noch vorkommt, ist Cassian. Wir haben noch seinen einen, Gott, wie heißt er denn? der Gefangenen, der mit ihm im Gefängnis ist, der dann auch in der Rebelleneinheit mit dabei ist. Ich habe gerade seinen Namen nicht mehr parat. Aber den würde ich jetzt mal nicht als so eine Main-Figur bezeichnen, aber ansonsten haben wir ja wirklich sehr viele Figuren, die wirklich im Mittelpunkt stehen, unter anderem eben Luthen Rail und auch seine Assistentin da in seinem Shop und so weiter. Um nur mal zwei zu nennen, da gibt's ja noch viele mehr und ich glaube halt wirklich, das werden so richtige Gut-Punches, so richtig à la Game of Thrones, wo wir wirklich leiden werden für die Rebellion. So. Und ich freue mich da drauf, weil ich lieb sowas ja auch an Serien, aber gleichzeitig, also und vor allem, weil ich immer finde, Star Wars darf ruhig auch mal eine Fallhöhe haben. Also nicht, dass es andere Sachen nicht haben, aber wir hatten es ja oft schon die Diskussion, hat jetzt wieder schon jemand ein Lichtschwert, Magenstab da überlebt und so weiter und so fort. Und ich wünsche mir halt einfach auch bei Rogue One Konsequenzen, richtig harte Konsequenzen, dass ich richtig Folge ausmache und denke, what the fuck, und von mir aus auch sauer bin oder was auch immer, aber ja, so, das erwarte ich irgendwie auch schon und ich habe auch das Gefühl, das werden sie erfüllen. Noch Gedanken von euch?
Ich hoffe aufs Gleiche. Ich hoffe, dass Endor einfach die Menschen, die gerade da draußen vielleicht enttäuscht sind von Star Wars, sei es jetzt, weil Ahsoka, in dem Fall Thrawn, vielleicht nicht so performt hat, wie man sich das gewünscht hat, oder gerade jetzt zuletzt The Acolyte nicht so performt hat. Und auch das, was ja auch gleich noch thematisiert wird, das Zukunftsbild von Star Wars, vielleicht auch nicht jedermanns Ding ist. Mhm. Ich hoffe einfach, dass Endor hier die Lager zusammenführt und nicht weiter spaltet, weil Endor könnte, glaube ich, mit das Beste werden, was wir auch im Jahr 2025 und wahrscheinlich sogar auch im Jahr 2026 von Star Wars sehen werden. Ja. Also unabhängig davon, dass ob ich weiß, was da jetzt noch kommt oder nicht, aber ich glaube auch ein Film wie Mandalorian und Grogu, auf den wir jetzt auch gleich nochmal eingehen werden, ich glaube, das wird Endor nicht toppen können. Also da bin ich ganz ehrlich, auch wenn wir mit Grogu einen großen Publikumsliebling haben.
Ja, ich glaube, das einzige Lager, was definitiv komplett lost ist, ich nenne sie die Ziegelstein- und Schraubennörgler.
Ich wollte es auch sagen.
da kann kommen, was will, die finden was.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die haben sich ja schon bei Staffel 1 schon darüber aufgelegt, weil kann ja nicht sein, dass es Backsteine in Star Wars gibt.
Ja, genau. Oder irgendwelche Ambosse und Hammer und dann gibt's da, also das, da weißt du, wenn man was sucht, findet man irgendwas.
Ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, sieht man auch hier in dem kurzen Video, Endor hat jetzt, und das ist nicht nur für den Trailer, das ist der offizielle Titel, also die Endor-Schrift sieht gleich aus, hat den Untertitel A Star Wars Story, hatte die erste Staffel nicht. Bin ich gespannt, was das zu bedeuten hat. Vielleicht hat es auch gar nichts zu bedeuten. Vielleicht ist es einfach nur, weil man es irgendwie dann wieder näher an Rogue One heranführen will. Vielleicht hat es die Gründe, weil, hatten wir auch in der letzten Folge, dass Endor, obwohl es von Kritikern hoch gelobt wurde, gäbe es nicht die Acolyte, wäre Endor das unerfolgreichste Star Wars Projekt auf Disney Plus tatsächlich. Weil von den Zuschauerzahlen ist es weit hinter zum Beispiel The Mandalorian oder auch Ahsoka zurückgeblieben. Und vielleicht haben sie sich damit erhofft, dass sie vielleicht für die Gelegenheitszuschauer noch mehr einen Star-Wars-Bezug, wenn einer mal durch seine Titelseite bei Disney Plus scrollt oder so. Oder aber vielleicht ist es auch schon ein Wink in die Zukunft, dass sie dieses Star-Wars-Story, was ja ursprünglich mal quasi dieser Untertitel war für die ganzen Spin-Offs, wovon wir ja dann nur Rogue One und Solo gesehen haben, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass sie dahin zurückgehen. Vielleicht interpretiere ich da gerade auch wieder viel zu viel rein, aber mir ist es eben aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt zur ersten Staffel. Genau. Euer Schweigen interpretiere ich, ihr stimmt mir da einfach zu, in allem, was ich gerade gesagt habe.
Jawohl. Absolute Zustimmung. Wir hoffen auch hier aufs Beste, dass das ein Wink mit der Zukunft für die Zukunft ist.
Dann würde ich ganz kurz im Schnelldurchlauf mal The Mandalorian und Grogu abhandeln. Da haben Nico und ich auch schon in einer Folge hier drüber geredet. Also Die kurze News ist, es gibt nicht viel Neues, zumindest nicht für uns Außenstehende, die nicht auf dieser D23 waren. Es wurde ein neuer Trailer, Teaser, was auch immer gezeigt, der wohl einfach nur ein bisschen eine längere, erweiterte Fassung von dem waren, was wir alle schon kennen. Also dieses Mando und Grogu sind auf irgendeinem Eisplanet, es gibt Snowtrooper, es gibt AT-ATs, so ein paar neuere Szenen gab's noch. Man hat wohl diesen New Republic-Stützpunkt vom Ende der dritten Staffel nochmal gesehen. Man hat, glaube ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, Sepp einmal kurz gesehen, der ja auch schon angeteased wurde in eben The Mandalorian Staffel 3 am Ende, dass der wohl irgendwie dann mit Mando zusammen in der für die New Republic irgendwie arbeitet oder zumindest in dem gleichen, in der gleichen Abteilung da ist, diese Black Ops, was auch immer die da sind, wo sie da irgendwelche Imperiale jagen. Und ich nehme einfach jetzt mal an, dass da auch auf der Celebration einiges dazu kommen wird. Der Film befindet sich am Ende der Dreharbeiten, also es gab ein paar News, dass schon fertig ist, dann hieß es wieder doch nicht. Also wir können aber wohl davon ausgehen, es läuft alles sehr gut. Es gab noch keine negativen Meldungen von irgendwelchen Seiten. Die sind wohl weitaus zügiger dran wie Projekte, über die wir jetzt gleich reden, weil es gibt ja schon ein festes Release-Datum für 2026 Mai. Und wenn wir überlegen, dass wir jetzt November 24 haben und die quasi vermutlich Ende des Jahres schon mit den Dreharbeiten fertig sind und dann wirklich 1,5 Jahre Zeit haben für die Post-Production. Also nur mal als Vergleich, der Fantastic Four-Film von Marvel, der kommt, glaube ich, nächstes Jahr im Kino oder wann auch immer. Und die sind in den Dreharbeiten nicht so weit wie Mandalorian. Also die sind da auch im Vergleich zu zum Beispiel Episode 7 und 9, das ja auch so mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Also das ist ein gutes Zeichen, gibt mir Hoffnung. Und sobald es da ausführliche News, ein Trailer, was auch immer gibt, dann stürzen wir uns da rein. Und ansonsten hört gern noch mal eine von unseren letzten News-Folgen an, wo wir über den bereits erschienenen Teaser reden. Genau. Einen Trailer gab es aber tatsächlich von Skeleton Crew. Und zwar am 1.11., wenn ich mir es richtig notiert habe, gab es einen Trailer, also es ist der zweite Trailer schon, der ist auf YouTube erschienen. Ich nehme an, ihr habt da draußen das alle auch schon, wie wir, hoch und runter geguckt. Und die zwei witzigsten Sachen aus dem Trailer war einmal Major Tom, der offizielle oder die offizielle Torhymne der deutschen Nationalmannschaft auf Huttisch. Und das war extrem witzig, das da zu hören. Und da haben wir auch schon hier in den Newsfolgen rum gerätselt. Was ist denn mit den Gliedmaßen der Ortolaner und wie denn der Körperbau von Max Rebo ist und so weiter, was es damit auf sich hat? Und es wurde jetzt tatsächlich von John Watts und Christopher Ford in einem längeren Interview auf StarWars.com, das wir euch auch verlinken, bestätigt, dass Neil kein Ortolaner ist, sondern eine andere blaue, elefantenartige Spezies.
Können wir für immer weiter rätseln, was eigentlich mit Max Rebo los ist, ob der eigentlich nur ein komischer Freak ist oder ob das so ein Ortolaner-Ding ist.
Wir werden es nicht erfahren. Ja, ich finde das ja schon interessant, dass man hier eine Chance sich quasi wieder zumacht, weil gerade Max Rebo war ja, warum auch immer, also der kleine blaue Elefant aus Jabbas Palast, der war ja irgendwie schon auch ein Publikumsliebling bei ganz, ganz vielen. Also und der hat ja genauso viel Screentime gehabt wie Boba Fett in Episode 5. Also das war ja quasi ein paar Sekunden, aber trotzdem war er halt auch unglaublich beliebt. Schade, dass man das hier jetzt nicht macht. Einerseits, auf der anderen Seite denke ich mir, es ist auch ganz sinnvoll, weil man muss ja auch, das ist ja etwas, was ja ganz viele auch immer kritisieren, man muss ja auch nicht alles erklären. Man muss ja auch nicht quasi zu allem dann so eine Backstory haben oder müssen wir jetzt sagen, Max Rebo und Neil sind die gleiche Spezies. Ist gut, wenn es vielleicht nicht so ist. Vielleicht verwandte Spezies.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht wollten sie da absichtlich den Riegel vorschieben vor den immer wilden Star-Wars-Theorien, so wie da damals Finn, oh, es ist ein Mann mit dunkler Hautfarbe. Das ist 100% der Sohn von Mace Windu oder von Lando. Es geht gar nicht anders.
Ja. Vielleicht es gibt nämlich nur diese zwei genau. Personen im gesamten Star Wars genau. Universum.
Und deshalb, vielleicht, da gab es bestimmt auch schon, ja, das ist bestimmt der Sohn von Max Rebo und er reist jetzt los und gründet eine neue Band.
Genau.
Und Major Tom ist vielleicht auf Huttisch, das ist der erste Song der New Max Rebo Band. wir haben es entschlüsselt. Das ist bestimmt nur Fake News. Wie oft gab es denn schon so Interviews, wo sie gesagt haben, ich erinnere mich da zum Beispiel an hier Star Trek 2 von J.J. Abrams, wo er immer gemeint, nein, der Bösewicht Benedict Cumberbatch, das ist nicht Khan. Ja, weil alle natürlich wussten, es ist er und dann war es auch. Und bestimmt, das ist ein Max Rebo-Sohn. Und ja, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters oder die...
Es kommt am Ende.
Armstapfen, falls es überhaupt Füße sind, die, das, wie auch immer man es
denkt. Vielleicht ist das ja eine Mischung zwischen Ortolana und, keine Ahnung, sucht mir irgendeine andere Spezies aus und dann kommt halt so eine Mischspezies raus. Das könnte ja vielleicht auch sein. Deshalb wärst du dann, kann ja trotzdem der Sohn von Max Rebo da sein.
Ja,
wir wissen das.
Das stimmt.
Wie fandet ihr Major Tom so im Trailer? Weil ich kann sagen, ich war kurz so verwirrt, weil ich halt zuerst nicht gecheckt habe, dass das halt Major Tom ist. Also irgendwie kommt mir die Melodie bekannt vor, aber ich konnte nie genau sagen, was genau das ist, bis es dann im Discord jemand geschrieben hat. Und dann ist es mir so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und ich meine, das ist schon auch cool, weil es scheint ja generell so irgendwie bei Film- und Serientrailern, das ist ja aktuell so ein bisschen ein Trend, dass man irgendwie reale Songs nimmt und die dann irgendwie so in epischere Versionen verpackt. Und ich finde, meistens passt es nicht so ganz. Aber in dem Fall finde ich das cool, wenn man einfach so Songs nimmt und sie einfach mit Star-Wars-Sprachen, in dem Fall Huttisch, versieht.
Ja, hat was. Also ich muss sagen, mir ging es da wie dir. Ich habe am Anfang auch, ich habe gleich gemerkt, irgendwoher kenne ich das, aber ich war mir nicht sicher, wo. Und als es dann irgendjemand geschrieben hat, ist es mir dann auch so direkt, ach, natürlich.
Ja, wir hatten per WhatsApp geschrieben.
Ah ja, genau, ja. Das war in unserer WhatsApp-Gruppe, genau. Und da habe ich es nämlich dann auch nicht so, oh mein Gott, natürlich. Und selbst, dass es auf Huttisch war, weil das ist ja nur so ein wenig Text im Hintergrund, ist mir erst aufgefallen, als ich es irgendwo, ich glaube, es war, keine Ahnung, wahrscheinlich bei Star Wars Explained, wo ich immer gerne mal reingucke, weil die immer coole Analysen haben auf ihrem YouTube-Channel. Und da kam das dann irgendwie nicht so, ach krass. Und deshalb denke ich auch, keine Ahnung, vielleicht ist es doch mehr wie nur eine Trailer-Musik, weil wenn wir gerade so zurückdenken, zum Beispiel bei Ahsoka oder so, die hatte auch coole, also da gab es coole Tracks in den Trailern, was für mich auch ziemlich die Stimmung teilweise so angeheizt hat, aber es hatte letztendlich ja gar nichts mit dem Soundtrack zu tun und war auch von ganz anderen Komponisten und waren irgendwelche Trailer-Temp-Tracks, die es sogar schon jahrelang irgendwie auf YouTube gab. Und wenn sie sich da aber die Mühe machen, extra auf Huttisch eine Übersetzung sogar zu machen, war so dann mein Gedanke, da ist da doch ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen, ob sie das wirklich wegen da hier 20 Sekunden in einem Trailer machen, keine Ahnung, aber bin mal gespannt. Vielleicht wird es wirklich so, dass sie irgendwie 80er-Jahre-Tracks in Star-Wars-Sprache übersetzen und da à la Stranger Things so Soundtracks mit einbauen oder so.
Also ich habe den Trailer gesehen und das ist ja am Anfang ist das dieses ganz typische, also diese Melodie fängt an und ich hab in dem Moment gedacht, das bringen sie jetzt nicht wirklich oder sie bringen jetzt nicht Major Tom. Ich habe es direkt erkannt und dann lief der Trailer weiter und dann fing plötzlich diese Stimme an zu singen und ich sage, okay, es ist Major Tom, aber es ist halt komplett was Neues, es ist ein anderer Song und ich habe irgendwo, ich weiß auch nicht, ich glaube in irgendeinem YouTube Reel von Star Wars, ich glaube Star Wars Direct war das, die haben das nur untertitelt und dann dachte ich, okay, krass, ja, sie haben es nicht untertitelt im Sinne von, ich übersetze das jetzt, sondern sie haben einfach eine 1:1, damit die Leute es mitsingen können, wie beim Karaoke beispielsweise. Und das war irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Ich mag die Idee, ich finde die Serie auch an sich, das, was ich bisher gesehen habe, das macht mir Spaß. Man hat ja bei der Serie immer diesen Vergleich mit den Goonies aus den 80er Jahren auch gezogen und den sehe ich natürlich auch. Ich sehe auch einen Vergleich zu Stranger Things. Es gibt aber auch viele, die ja gesagt haben, Mensch, das ist ja total kindlich und das ist ja überhaupt kein Star Wars mehr. Und ich habe dann gerade so in der zweiten Trailerhälfte dachte ich so, und das ist doch ganz viel Star Wars. Da ist doch viel auch wieder dreckig, also komische Welten, irgendein Druide prügelt sich rum, die Kids stehen plötzlich mit Blastern irgendwo auf dem Schlachtfeld gefühlt. Also ich habe da schon viel Star Wars gesehen und was ich am coolsten, glaube ich, für mich persönlich abhaken würde, ist der Charakter Gunther, weil Gunther ist einer, der offenbar von irgendwelchen Piraten. Und der wird von Jaleel White gespielt. Und wer den Namen jetzt nicht kennt, hat vielleicht früher mal Steve Urkel kennengelernt in Alle und war das Alle unter einem Dach? Ich glaube, alle unter einem Dach, nagelt mich nicht drauf fest, aber dieses war ich, das etwa, man kennt Steve Urkel. Und das finde ich ja cool, dass er halt jetzt einfach so noch...
Nico schüttelt den Kopf, man kennt Steve Urkel.
Ja, ja, ich kenne Steve Urkel so vom, ich habe den schon mal gesehen, aber... Ja,
Leute in meinem Alter, die werden das leichter verstehen, glaube ich.
Ja, alle unter einem Dach war es, ich habe es gerade auch gegoogelt, aber das ist halt wirklich echt, also ich kenne Steve Urkel auch noch aus meiner Kindheit, von irgendwelchen Reruns, aber ja, wenn man da guckt, wann die erste Ausstrahlung in Deutschland war 95 bis 98.
95, da war ich 10, Leute, da war ich 10 Jahre alt, meine Güte.
Da kannten sich Nikos Eltern vielleicht noch gar nicht. Also, ohne dass ich da jetzt nähere Infos habe. Aber
nee, kommt hin.
Aber das fand ich cool, das finde ich irgendwie interessant, dass man ihn jetzt damit reinbringt. Der wird keine lustige Rolle haben. Also ich glaube, das wird jetzt kein komödiantisches Ding werden, aber ich finde ihn halt irgendwie cool, so als Schauspieler an sich. Und an sich für mich war der Trailer keine 10 von 10, aber eine ganz, ganz gute 8 von 10, weil halt einfach trotzdem für mich noch was gefehlt hat, aber der Trailer kann ja auch nicht alles zeigen. Also ich glaube, den besten Trailer, den ich jemals gesehen habe, das war damals von The Mandalorian Season 1. Nee, Season 2. Ich glaube, Season 2 fand ich sogar noch besser. Aber das waren Trailer, die haben für mich eine 10 von 10 gegeben. Hier müssen wir schauen.
Es ist echt ein Unterschied. Ich weiß, was du meinst. Ich bin da null negativ eingestimmt. Aber für mich ist das jetzt so, ey, nice. Das ist eine Goonies-mäßige Serie im Star-Wars-Universum und ich habe auch wirklich Lust drauf und gerade so in der Weihnachtszeit vielleicht mal hier im Freundeskreis bei mir rumfragen. Das sind ja auch einige, die Star-Wars doch immer mal wieder gucken und das ist so eine Serie, die könnte ich mir jetzt gut vorstellen, abends vielleicht mit einem Glühwein und ein paar Lebkuchen und dann mit Freunden da so eine Star-Wars-Serie mir reinzuziehen, da habe ich auch Bock drauf. Aber ja, es ist definitiv anders. Also wenn jetzt zum Beispiel eben ein Trailer für Andor oder, keine Ahnung, wenn ich da zurückdenke, so der Trailer für Star Wars 7 oder so, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich mir den Trailer angucke. Das ist doch was anderes und ich habe auch ganz andere Erwartungen an die Serie. Ich hoffe da einfach auf coole Unterhaltung und da soll, glaube ich, einfach was anderes in uns ausgelöst werden, wie in den großen Saga-Filmen oder eben Mandalorian oder Andor, die großen epischen Geschichten erzählen. Ja. Was dann nicht heißt, dass es hier nicht doch vielleicht dann emotionaler und spannender wird, wie man es vielleicht aus den Trailern erwartet, weil wir wissen ja, die Macher der Spider-Man-Filme bei Marvel sind da mit involviert und ich mag die Filme wirklich sehr, auch wenn für mich der wahre Spider-Man immer Tobey Maguire bleiben wird, einfach aus Kindheitserinnerungen. Trotzdem mag ich die neuen Filme wirklich sehr und obwohl da sehr viel Comedy und sehr viel Quatsch mit drin ist, gibt es auch immer wieder Szenen, die mich emotional dann doch packen. Und deshalb bin ich da auch ganz, ganz positiv eingestellt und freue mich schon auf nächsten Monat.
Nächsten Monat, ja. Das ist nicht mehr so lang hin, Leute.
Wir hatten es im Vorgespräch, also ich glaube, so offen können wir ja sein. Wir waren ja bisher auch noch nie, es gibt ja immer in Deutschland diese Fanscreenings, wo andere Podcaster oder Cosplayer oder YouTuber, was auch immer da sind. Wir warten aktuell und hoffen, dass wir da vielleicht dieses Mal eine Einladung bekommen und irgendwo, wenn es denn dann überhaupt zeitlich passt, das ist ja auch immer so eine Frage, dann hätten wir auch die Möglichkeit, vielleicht zeitig was aufzunehmen und irgendwie zum Release-Tag schon irgendwie eine kleine Besprechung oder sowas zu machen. Was man hier aussagen muss, es gibt noch keine genauen Pläne. Das Einzige, was sicher ist, wir werden natürlich in welcher Form auch immer etwas zu Skeleton Crew machen. Ich glaube, das wird einfach auch dann abhängen, wie gehypt wir dann nach dem Gucken sind und eben wie es zeitlich hinhaut in Weihnachtsstress und in allem. So, dann war es das vorerst mal mit Serien und dann kommen wir zu einem Thema, das gerade heiß da draußen im Internet in aller Munde ist. Und zwar gibt es Nachrichten zum New Jedi Order, a.k.a. Rey Skywalker Film. Da ist mal wieder das Autor-Wechsel-Dich-Spiel angesagt. Und zwar haben wir ja hier auch schon berichtet und mit Freude, vor allem Nico, dass Steven Knight, seines Zeichens Autor, Showrunner, Erfinder, Produzent von Peaky Blinders, quasi nach dem Ausstieg von Damon Lindelof das Drehbuch geschrieben hat für den Rey-Film oder ein Drehbuch schreiben sollte. Und Steven Knight ist jetzt wohl nicht mehr an Bord dieses Projekts. Keine offizielle Meldung, aber die ist so weit verbreitet und auch aus verlässlichen Quellen, dass wir also mittlerweile schon davon ausgehen können, ja, diese Nachricht stimmt. Das Einzige, was wir jetzt hier nicht machen wollen, nehme ich mal an, da schließe ich euch mit ein, ist da gleich wieder alles negativ zu sehen, wie viele da draußen. Denn ich bin ja nicht nur Star Wars Fan oder wir, sondern wir sind auch so ein bisschen Filmfans und was man da halt so mitkriegt, es ist jetzt nicht unüblich, dass Autoren einfach mal ein Projekt verlassen. Vor allem ist es auch gerade so, dass der Peaky Blinders Film, der zum Abschluss der Serie kommt, jetzt irgendwie in der heißen Produktionsphase ist. Da kann Nico vielleicht gleich noch mehr dazu sagen. Aber es ist Tatsache, Steven Knight ist nicht mehr dabei. Es gibt noch keinen Namen für einen neuen Autor dieses Projekts. Hat aber jetzt gar nicht unbedingt was Schlechtes zu heißen. Vielleicht hat er einfach seine Arbeit, die von ihm verlangt wurde, erfüllt. Hat einen weiteren Entwurf für dieses Drehbuch geschrieben, der vielleicht ausreicht, um die Produktion in gewisse Richtungen fortzusetzen. Und vielleicht wird da nur noch jetzt Feinheiten angepasst. Vielleicht ist es doch mehr. Aber was mich auf jeden Fall positiv zurücklässt, ist, es hat sich überschnitten. Ich habe am gleichen Tag den Podcast gehört, Happy, Sad, Confused von Josh Horowitz, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Der führt da immer Interviews mit vielen Leuten aus Hollywood und unter anderem Daisy Ridley ist öfter bei ihm zu Gast. Die sind auch, glaube ich, so rauszuhören, privat irgendwie befreundet und oder können sich zumindest gut leiden. Sie hat auch das Intro für seinen Podcast eingesprochen und so weiter. Und sie war zu Gast und unter anderem haben sie eben auch kurz über Star Wars geredet und am gleichen Tag, wie im Podcast, sie quasi verkündet hat, es gibt vielleicht bald Neuigkeiten und so wie sie das rübergebracht hat, gute Neuigkeiten zu verkünden und sie hat eventuell auch schon was gesehen, alles so eindeutig, zweideutig rübergebracht. Am gleichen Tag habe ich eben gelesen, ja, der Autor ist nicht mehr dabei und ich nehme jetzt mal an, dass das nicht die freudigen Nachrichten sind, die sie da gemeint hat. Außer sie konnte Steven Knight nicht leiden und freut sich, dass er nicht mehr im Projekt dabei ist, das wissen wir nicht. Aber ich spiele euch hier einfach mal einen kurzen Clip ein, weil ich finde, das ist in dem Fall wichtig im Kontext, dass Daisy Ridley hier sich nicht so anhört, als wäre sie irgendwie unzufrieden mit dem Projekt oder hätte irgendwie Bedenken, dass da gerade was gewaltig schief läuft.
You're ready, you're waiting. When the script comes, essentially.
We're waiting for imminent news, I would say.
Okay, this is good. There's a date you have in your mind of when you're going to see something, maybe?
I might have already seen something.
Oh, okay, okay.
There might be a date of when we're, the next stages.
Okay, we like that. Progress, we like that. Slow but steady. As long as you guys get it right, take your time. I'm patient.
Exactly, we're all good. We're just out here to a great movie.
Ihr habt den Clip gerade auch gehört. Eure Gedanken dazu oder vielleicht Nico auch noch, deine Gedanken zum Ausstieg von Steven Knight?
Ja, also genau, wie du gerade eben meinst, viele haben da ja direkt irgendwie wieder schwarz gemalt und meinten, ja, das Projekt ist direkt wieder irgendwie am Arsch oder so. Aber ich sehe das tatsächlich ganz genauso wie du, dass er wahrscheinlich die Arbeit, die er da machen sollte, so weit gemacht hat, dass es eben weitergehen kann. Und ja, du hast es gerade genau richtig gesagt. Also die Dreharbeiten zu dem Peaky Blinders-Film sind gerade im vollen Gange und er ist da eben ja nicht nur als Drehbuchautor, sondern eben auch als Regisseur mit am Start und wird dementsprechend da sicherlich stark involviert sein. Und genau, also gerade jetzt in dem Zusammenhang mit dem Clip bin ich auch zuversichtlich, dass da Fortschritte gemacht werden, slow and steady, ne, wie sie da sagen. Genau, ich mache mir jetzt keine großen Sorgen und bin zuversichtlich, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht.
Mit rechten Dingen, das ist gut. Ja, ich muss gestehen, also it's done when it's done. Also wir können es gerade nicht ändern. Und ja klar, es gab auch in der Vergangenheit mit Sicherheit Filme, wo ein mehrfacher Autorenwechsel dem Film vielleicht nicht gut getan hat. Aber das kann ja auch alles bedeuten. Am Ende ist es einfach eine Sache, die in der Macht liegt, uns hier einen guten Film zu bringen. Und ich glaube, am Ende ist es halt so, dass wir mit Rey einen Charakter haben, die trotz dass die Sequels gar nicht so positiv gesehen werden von dem einen oder anderen auf der Welt, dass trotzdem Rey halt eine große Fanbase auch hat. Und ich glaube, auch hier werden wir ganz sicher was bekommen, was am Ende des Tages das Star Wars Fanherz trotzdem auch also irgendwie ja glücklich machen wird. Also ich freue mich drauf, unabhängig von allem. Ich freue mich auf den ersten Trailer, vielleicht ja schon nächstes Jahr, nobody knows. Vielleicht nimmst du sowas ja mit nach Japan. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wenn Daisy Ridley hier schon natürlich sagt, hey, könnte sein, dass ich da was gesehen habe und es könnte auch sein, dass ich ein bisschen was mehr weiß wie du, dann ist das halt, glaube ich, etwas, das finde ich gut und es macht halt auch Mut für den weiteren Bestand dieses Filmprojekts. Weil wir haben es ja schon mal festgestellt in einer anderen Folge, dass Star Wars, glaube ich, genau dass das Problem hat, was Disney an sich aktuell auch hat, dass es zu viele Serien macht. Also Disney macht ja Marvel und Star Wars. Es sind einfach zu viele Serien. Es kommt ständig irgendwas Neues und was Neues und was Neues und es bleibt zu wenig Film. Und jetzt kommt natürlich mit Endor was Cooles. Jetzt, wir wissen, dass Grogu und Mandalorian oder Mandalorian und Grogu als Film kommt. Und wenn jetzt hier nochmal ob das jetzt Episode, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13, 14, 15 irgendwann sein wird, ist mir egal. Oder ob es dann einfach nur Rey a Star Wars Story sein könnte. Ich glaube, das wird der Star Wars Landschaft einfach wieder gut tun, dass wir hier wieder Filme ins Kino bekommen. Und da hoffe ich jetzt wirklich sehr drauf.
Ja, der Shift hin zum Film, der wird wohl eh so sein, weil ich meine, haben wir glaube ich auch schon an anderer Stelle erwähnt, es kommt jetzt noch Skeleton Crew und Andor und dann war es das eigentlich mal vorerst. Also wir wissen, es kommt wohl noch eine zweite Staffel von Ahsoka, wir wissen, es kommt keine zweite Staffel von The Acolyte, Andor ist beendet, Mandalorian wird ein Kinofilm, also außer sie haben da noch irgendwas in der Hinterhand. Es ist gerade keine weitere Disney Plus Serie, also Live-Action-Serie, angekündigt, außer der zweiten Staffel von Ahsoka.
Gut, es könnte natürlich sein, wenn jetzt Skeleton Crew sehr, sehr gut ankommt und vielleicht das Ende nicht offen ist oder ein offenes Ende da ist, dass man hier weitermacht. Das ist ja natürlich nicht auszuschließen, aber jetzt, du hast ja recht, also rein von dem, was wir jetzt bisher gehört und gesehen haben, ist quasi nach 2025 serientechnisch erstmal Schluss. Schauen wir mal.
Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass im Prinzip eben der Mando-Film 2026 dann ein bisschen so die Ära des Star-Wars-Kino wieder einläuten wird. Und ganz ehrlich, ich hätte da auch kein Problem damit, wenn wir statt vieler Serien vielleicht einfach ab 2026 gerne auch alle ein, zwei Jahre einfach einen neuen Film zu irgendwas, weil ich finde das auch immer so aus der Fansicht, ich schaue gerne Dinge, die ich cool finde, mehrfach an, aber es wird halt immer mehr und mehr und mehr und es ist einfacher mal abends sich auf die Couch zu setzen und einen 2 Stunden Film sich 10-mal im Leben anzugucken, wie halt eben, oh, ich gucke mir jetzt nochmal die ganze Staffel The Mandalorian, auch wenn das auch nur irgendwie 5 Stunden wahrscheinlich geht oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt so viele Serien und so viele Dinge da draußen allgemein, wenn man so Nerd ist wie wir, dass man mittlerweile schon Dinge, die eigentlich echt gut sind, auslassen muss, weil man einfach im Privatleben nicht so viel Zeit hat. Und deshalb finde ich auch bei Star Wars, wenn da ein bisschen auf die Bremse gedrückt wird, ist gar nicht so verkehrt. Dann kann ich in der Zeit Comics und die High Republic oder was auch immer aufholen.
Kannst Peaky Blinders gucken.
Genau. Habe ich ja gesagt zu dir, diesen Winter ist genau perfekt.
Und du weißt, Winter is coming, ja.
Genau.
Aber wenn es jetzt wirklich so wäre, dass Star Wars jetzt einfach wieder mehr Fokus auf Filme legt, dann könnten natürlich einfach die Gelder, die dort ja in Serien reingeflossen sind. Und wir haben das jetzt gerade gesagt, bei Andor sieht unglaublich gut produziert aus. Ich fand auch Skeleton Crew sah unglaublich gut produziert aus, das, was man im Trailer gesehen hat. Also ist meine persönliche Meinung. Aber wenn das Gelder sind, die dann in Filme übergehen können, dann kann das natürlich ein ganz, ganz großer Zugewinn sein für jeden Film, der da wirklich in Zukunft kommt. Also wenn dann die 18 Millionen, die man für Acolyte ausgegeben hat, dann nochmal für einen Film irgendwie locker gemacht werden können. Cool. Also bitte, tut das und gibt uns einfach coole neue, von mir aus Episodenfilme, die nichts mit der Skywalker-Saga mehr zu tun haben. Das muss gar nicht sein. Skywalker-Saga kann beendet sein jetzt mit Episode 9 und Rey ist, gut, sie nennt sich selbst Skywalker, ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber zumindest wir brauchen halt Luke, Han und Leia vielleicht einfach nicht mehr weiter zu melken, weil das ist ja eh so ein Thema für sich, glaube ich.
Und die nächste News eben, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, was eventuell zusammenhängt, eventuell auch nicht, das ist alles, da überschlagen sich die Neuigkeiten, und zwar Simon Kinberg, Star Wars Fans vor allem bekannt als ja Co-Creator, Produzent, Drehbuchautor von Star Wars Rebels, hat jetzt, oder nicht er, sondern Deadline hat berichtet, dass Simon Kinberg von Lucasfilm offiziell angeheuert wurde, um als Autor und Produzent eine komplett neue Star Wars Trilogie auf den Weg zu bringen. Sehr viel mehr, außer vieler Gerüchte und die eine Seite schreibt so, die andere Seite schreibt so, gibt's nicht. Ich beziehe mich hier jetzt hauptsächlich mal auf den Deadline-Artikel, weil dieser Artikel von Simon Kinberg selbst geteilt wurde. Und da ist wohl die Rede, dass es eine neue Trilogie geben soll, die mehr oder weniger der Startschuss für etwas Neues sein soll und aber jetzt keine direkte Fortsetzung von der Skywalker-Saga, so wie du es auch schon genannt hast, Dennis. Was jetzt aber nicht heißt, so wie viele andere da draußen schon wieder behaupten, oh, die ignorieren Episode 1 bis 9 und oh. Nein, das hat ganz eindeutig was anderes zu heißen. Das heißt einfach nur, es soll eine neue Geschichte sein und es ist nicht eine Geschichte, die wahrscheinlich im Lauftext direkten Verweis hat auf das Ende von 9 oder was auch immer und Plot-Elemente da irgendwie mit übernimmt, sondern es liest sich für mich eher so, das ist der Startschuss für eine neue Geschichte und da wird es natürlich trotzdem Referenzen zu alten Filmen oder Serien oder was auch immer geben. Was man hier jetzt noch nicht rauslesen kann, ist, wann das Ganze denn spielen soll. Es könnte nämlich auch sein, dass es da doch mehr Zusammenhänge gibt zu diesem Rey-Film, der schon in Produktion ist, weil, da muss ich jetzt noch einen Bogen schlagen. Und zwar ist, nachdem die News von Simon Kinberg gerade mal irgendwie eine Woche alt waren, ein weiterer Artikel vom Hollywood Reporter erschienen, dass einige Insider berichten, dass Disney Lucasfilm quasi die Zukunft des Star Wars Franchise auf den Schultern von Daisy Ridley aka Rey Skywalker legen möchte und dass sie so mit einer der zentralen Figuren der nächsten Jahre eben sein soll. Da ist auch wieder viel hin und her geschrieben, aber es berichten mehrere unabhängige Quellen, berichten eben das Gleiche und zur gleichen Zeit eben die News, Imminent News, was sie selbst sagt, zu ihrem eigenen Film, der schon angekündigt wurde. Simon Kinberg wurde engagiert. Also es ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, da vielleicht einen Zusammenhang zu sehen, dass eben diese New Jedi Order oder dieser New Jedi Order Film der Startschuss für diese neue Trilogie wird, weil eben da ist ja eins schon bekannt, und zwar, dass es 15 Jahre nach den Ereignissen von Episode 9 spielen soll. Das ist für mich meiner Meinung nach schon weit genug weg, um zu sagen, hier der Startschuss, neuer Jedi-Orden, neue Jedi-Meisterin, was auch immer, weil einige Seiten berichten auch, dass sie dann quasi so die Meisterfigur aller Obi-Wan Kenobi sein soll. Aber was wohl der Konsens da draußen ist, der New Jedi Order-Film befindet sich weiter in Produktion, Simon Kinberg schreibt und produziert eine neue Trilogie und Rey wird ein sehr wichtiger Punkt oder eine sehr wichtige Figur in den kommenden Jahren im Star Wars Kosmos sein. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf und möchte hier auch nochmal kurz von meinen Erfahrungen von Galaxy's Edge berichten, weil da ist mir nämlich eins auch wieder klar geworden, weil Galaxy's Edge ist ja eine quasi kanonische Handlung. Also wenn du da reingehst, hast du ja eine kleine In-Universe-Geschichte und die spielt zwischen den Ereignissen von Star Wars 8 und 9 und du bist da eben auf dem Planet Batuu, auf dem Black Spire oder im Black Spire Outpost, so eine Art Raumhafen, wo sich allerlei Gesindel rumtreibt und da ist eben die Resistance vor Ort und die First Order. Und es geht halt einfach darum, Kampf First Order gegen die Resistance. Und vor allem eben Figuren wie Rey haben da eine sehr, sehr große Präsenz. Und mir ist da einfach auch mal wieder aufgefallen, auch viele Kinder, viele Mädchen im Rey-Kostüm. Und wenn man dann so den zeitlichen Zusammenhang sieht, das ist jetzt mittlerweile nächstes Jahr sind es 10 Jahre her, als Star Wars Episode 7 im Kino kam. Viele Kinder sind halt eben mit dieser Trilogie aufgewachsen und es macht dann aus der Sicht einfach auch sehr viel Sinn, da die Filme ja alle wirklich erfolgreich waren und auch Daisy Ridley gerade in Indie-Filmen ziemlich hoch gelobt wird. Also da hat sie Filme rausgebracht wie Magpie, The March King's Daughter oder Young Woman and the Sea, die alle von Kritikern echt, vor allem ihr Schauspiel, hochgelobt wurden. Und das macht für mich, wenn ich das so lese, eben jetzt mit den Erfahrungen von Galaxy's Edge und so, schon echt Sinn, dass sie sagen, okay, wir setzen da auf diese Figur in den nächsten Jahren. Was sind denn eure Gedanken zu, ja, einfach zu Rey, zu Simon Kinberg? Oder ist es für euch so, das ist irgendwie so weit weg, Zukunftsmusik. Es kann sein, dass wir die Trilogie nie sehen oder auch erst in 10 Jahren. Oder was denkt ihr denn darüber?
Also die Erfahrungen haben ja gezeigt, dass man diesen Trilogien oder der und der macht das und das im Star Wars-Universum, dass man diesen Meldungen prinzipiell immer eher skeptisch gegenüberstehen sollte. Ich meine, wir hatten jetzt David Benioff und D.B. Weiss, die was machen sollten. Wir hatten Rian Johnson, der eine eigene Trilogie bekommen sollte. Wir hatten Taika Waititi, der einen Star Wars Film machen sollte und wen sonst nicht noch alles. Und das alles ist ja irgendwie so mehr oder weniger auf Eis gelegt oder irgendwie gecancelt oder man weiß es nicht so wirklich. Deswegen stehe ich dem, so sehr ich mich auch immer wieder über solche Nachrichten freue, auch mit einer gewaltigen Prise Skepsis gegenüber. Und wie du sagst, also das ist ja gerade ganz am Anfang. Also das, wenn überhaupt, das kommt dann erst in 10 Jahren oder mehr. Ich glaube, da werden jetzt erstmal Ideen sich überlegt. Und
du meinst zumindest, wenn die Geschwindigkeit von anderen Filmprojekten von Lucasfilm so der Maßstab ist.
Ja, genau. Wer weiß, vielleicht geht es auch alles ganz schnell. Kann ja sein. Vielleicht hat er jetzt schon in 3 Monaten ein Drehbuch fertig und irgendwie Disney-Lucasfilm gibt das grüne Licht und dann können irgendwie Casting-Prozesse beginnen und hast du nicht gesehen. Das kann ja alles sein. Aber ich meine, so basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten ja fast 10 Jahren gemacht haben, bin ich erstmal vorsichtig. Prinzipiell freue ich mich aber natürlich. Und gerade über die Nachricht, dass Rey wieder oder jetzt weiter eine größere Rolle im Star Wars-Universum spielen soll, freue ich mich sehr. Weil, wie du sagst, ich finde, es ist eine ganz wichtige Figur im Star Wars-Universum, die ihren Platz dort nach der Trilogie mehr als nur verdient hat. Daisy Ridley ist eine wunderbare Schauspielerin und ich bin sehr gespannt, was man mit ihrer Figur noch alles machen kann. Und ja, mal gucken, was so hoffentlich kommt.
Ja. Also ich hatte ja schon jetzt ein bisschen was dazu gesagt, was ich darüber denke. Also ob das jetzt Simon Kinberg macht oder ob das, keine Ahnung, am Ende irgendjemand macht. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir von 10 Jahren sprechen. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze, also schneller.
Du meinst fertig. 20?
Genau. Also ich meine nicht 10, ich meine 20. Also wahrscheinlich werden das meine Urenkelkinder sehen können, ja.
Das Gute wäre dann ja, bis dahin wärst du ja vielleicht schon fast Rentner und hättest viel Zeit zum Podcasten.
Dennis. Oh ja, dann könnte ich quasi Live-Podcasts aus dem Kino machen. Ich glaube, es geht schneller. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so lang dauern wird. Ich meine, auch eine Daisy Ridley wird nicht jünger. Man muss es ja einfach so sagen. Von daher hoffe ich einfach, dass hier Entscheidungen gut abgewogen werden, aber schnell getroffen sind. Ja, also das ist halt wichtig, dass man darf halt nicht hier mit einem Schnellschuss irgendwie um die Ecke kommen und können sagen, hey, komm, ich habe hier ChatGPT gefragt und das ist eine tolle Story, die machen wir so. Das darf es halt am Ende nicht sein. Es soll halt schon gut durchdacht sein. Und von daher hoffen wir doch aufs Beste. Und habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, immer aufs Beste hoffen.
Ja, das natürlich. Ist so, ein Mantra. Sind halt positive Menschen.
Ja, und Daisy Ridley oder Rey, ich glaube, sie hat wirklich Potenzial, Star Wars weiterzuführen. Ich fände es nur sehr schade, muss ich an der Stelle sagen, wenn man auch die alten Charaktere wie in Finn oder wie in Poe nicht weiter entwickeln würde, weil die hätten es auch dann an der Stelle mehr als nur verdient. Gerade Finn fand ich in Episode 9, also als man so mitbekommen hat, okay, hat er irgendwie Machtmöglichkeiten, also hat er einen Bezug zur Macht. Das fand ich ein super spannendes Ding, weil das halt nicht wirklich ist, aber vielleicht ja auch doch, was ja auch der Grund ist, angeblich, warum die Sturmtruppen.
Nee, also der ist machtsensitiv, Finn.
Aber das hast du ja in dem Film nicht wirklich für dich wahrnehmen können. Also es ist ja, wenn du nur den Film gesehen hast, hast du diese Info ja nie bekommen. Du hast das zwar vermutet.
Also ich sag ja. Natürlich.
Finn,
also vielleicht nicht beim ersten Mal gucken oder wer den Film nur einmal. Aber ich finde schon, wenn man den Gedanken im Kopf hat, ist es schon mehr als deutlich.
Aber es ist halt nicht bestätigt. Und das ist halt das Thema.
Doch.
Film. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Leute, die nur den Film gucken, die haben ja vielleicht weniger Informationen.
Aber selbst da widerspreche ich dir aber auch. Ich sage, es ist bestätigt in dem Film. Ich finde, das kann man fast gar nicht klarer machen mit dem, dass er mehrfach Rey in der Macht spürt und Feeling und er sagt halt nicht, ich, Finn, habe die Macht. Das sagt er nicht, aber.
Das sagt er halt nicht. Hebt dazu nicht sein Schwert und na egal.
Für mich ist es schon eindeutig klar, dass er auf jeden Fall machtsensitiv ist.
Ja, aber wie gesagt, also für mich ist es jetzt einfach nur der Film, zumindest selber, bestätigt es nicht, indem er das wirklich sagt, was ja auch nicht wichtig ist oder nicht notwendig ist. Mir ging es nur darum, dass so ein Charakter ich fand das halt spannend, wenn der halt wirklich am Ende vielleicht sogar ausgebildet werden kann, als Machtanwender, wäre das eine spannende Geschichte.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn es nicht daran scheitert, dass John Boyega aus irgendeinem Grund nicht möchte oder so. Aber ich bin da echt positiv, weil die sind auch privat gut befreundet, Daisy Ridley und John Boyega. Ich bin wirklich sicher, wenn die einen Film bringen, sehen wir Finn und er ist einer der Jedi-Meister im Neuen Orden.
Und weißt du was, wie ich jetzt sage? Hoffen wir aufs Beste.
Genau, das Wort des Tages. Nee. Gedanken allgemein zu Simon Kinberg. Der hat ja nicht nur Rebels gemacht. Und bei Rebels muss man sagen, also der war schon einer der führenden Köpfe dahinter. Ich glaube, der wurde damals so mit dazugenommen, weil ja Dave Filoni als Rebels eben gestartet ist, noch weitaus unerfahrener war, wie er jetzt ist. Er hat zwar mit George Lucas Clone Wars eben gemacht, aber eben mit George Lucas und hatte immer irgendwie noch jemand an der Seite, auch wenn er gegen Ende von Clone Wars schon der Kopf hinter dem Ganzen war. Aber Simon Kinberg eben ist bekannt vor allem aus den X-Men-Filmen von Fox und da gibt's halt auch bei ihm irgendwie Hit and Miss. Also es gibt echt coole Filme wie Days of Future Past, den ich als einen meiner Lieblings-Superhelden-Filme bezeichnen würde. Aber es gibt halt eben auch Filme wie Dark Phoenix. Sagen wir einfach, den gucke ich mir kein zweites Mal an. Das heißt, der hat schon Hit and Miss in seiner Filmografie drinstehen, wobei auch immer dann die Frage ist bei den Dingen, also er war auch bei The Martian oder den Sherlock Holmes Filmen mit Robert Downey Jr. irgendwie als Produzent mit dabei, bei Deadpool, keine Ahnung, wie groß da sein Einfluss war, aber er hat echt gute und echt weniger gute Filme in seiner Vita stehen und eben Star Wars Rebels und da muss man sagen, hat er schon auch coole Folgen, zum Beispiel Fire Across the Galaxy oder auch Twilight of the Apprentice, also das ist die Folge, in der Vader und Ahsoka in dem Sith-Tempel aufeinandertreffen, die hat er mit Dave Filoni zusammengeschrieben, also so von meiner Sicht, glaube ich, ist es schon eine gute Wahl, ihn damit einzubinden, einfach weil er und Dave Filoni sich gut kennen und wohl eine gute Zusammenarbeit hätten, sonst wäre er jetzt mit Dave Filoni, der mittlerweile Kreativchef von Lucasfilm ist, wäre mit Sicherheit kein Simon Kinberg eingestellt worden, wenn die nicht gut zusammengearbeitet hätten und Filoni sich darüber freuen würde, dass er wieder zurück ist. Und einen Bezug zu Rey gibt's da sogar auch, denn er hat als Berater im Hintergrund quasi geholfen, die Sequel-Trilogie mit auf den Weg zu geben, wird auch, glaube ich, bei Star Wars 7 im Abspann mit Special Thanks to Simon Kinberg genannt, obwohl man da auch nicht näher weiß, wie groß oder klein denn eben sein Anteil daran war. Aber er hat wohl eine gute Zusammenarbeit mit Lucasfilm hinter sich und ist jetzt zurück. Was denkt ihr zu seiner Personalie so allgemein? Habt ihr andere Filme von ihm gesehen, die ihr besonders gut oder besonders schlecht fandet.
Ja, Hit und Miss, wie du schon sagst. Also er war ja an der Produktion von Logan zum Beispiel beteiligt. Das ist natürlich, also hat jetzt kein Drehbuch geschrieben, war in der, war im Produktionsteam mit drin. Das ist ein toller Film. Das Drehbuch hat er aber für den 2015er Fantastic Four mitgeschrieben. Ach, also sorry.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, bitte, dann lass es auch einfach. Also du verpasst überhaupt gar nichts. Also das ist so einer der Filme, wo ich sage, boah, ja, keine Ahnung, das müsste ich sein. dann, wo er, also du hast Deadpool gerade erwähnt, das sind natürlich tolle Filme, definitiv. Auch der Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. war super. Was ich damals sogar ganz cool fand, aber auch nur, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, beim zweiten Mal schon wieder nicht mehr, war Triple X. Da war der erste Teil mit Vin Diesel, der zweite Teil weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube,
mit Ice Cube.
Ice Cube, genau. welchen Film ich besonders cool fand, da ist auch wieder so ein kleiner Weg zu Star Wars zu finden, ist Jumper. Mit Hayden Christensen.
Ah ja, den fand ich sogar echt, also da, den fand ich echt cool.
Da war Kinberg am Drehbuch und an der Produktion beteiligt und den fand ich gar nicht so schlecht. Also der hat mir sogar auch Spaß gemacht, vor allem, weil man halt einfach Hayden gesehen hat und Samuel L. Jackson. Und wenn man die Geschichte von beiden kennt, weiß man, die verstehen sich gar nicht gut. Also Filme zu. Also, aber ja, wie gesagt, auch hier, schauen wir mal, was kommt. Also ich freue mich, wenn es halt einfach weitergeht, unabhängig von da. Und wenn es Kinberg macht und wir kriegen hier wieder einen Hit. Dankeschön.
Nico nickt.
Ja, ich bin jetzt nicht so tief in Simon Kinbergs Film-Lore drin, muss ich sagen. Also ich habe jetzt die ganzen X-Men-Filme nicht gesehen. Ich habe Logan zwar gesehen, aber viel tiefer geht's da bei mir auch nicht. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so groß was zu sagen. Würde er bestimmt schon gut machen.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er seine Arbeit aus Rebels quasi fortsetzt und nicht die von Fantastic Four oder Dark Phoenix.
Ja, bitte.
Genau. Zum Thema Arbeit fortsetzen haben wir die perfekte Überleitung. Der von uns allen heißgeliebte Charles Soule, seines Zeichens verantwortlich für großartige Comic-Serien wie zum Beispiel die Vader-Reihe oder auch eins meiner Lieblings-Star-Wars-Bücher, das erste Buch aus der High Republic. Wie heißt es nochmal? Ich habe gerade den
Namen vergessen. Light of the Jedi.
Light of the Jedi. Danke, Dennis, wie könnte ich es nur vergessen? Ja. Fand ich ein grandioses Buch und immer noch eins meiner absoluten Lieblings-Star-Wars-Bücher überhaupt. Und er ist als Autor verantwortlich für eine Fortsetzung dieser Vader-Reihe, die sich aber gar nicht mal so stark um Vader selbst dreht, sondern um seinen Enkel, und zwar um den guten Ben Solo, a.k.a. Kylo Ren. Und diese Reihe heißt Star Wars Legacy of Vader, wird 2025 erscheinen und soll sich quasi darum drehen, was denn mit Kylo Ren in dieser, ich glaube, es ist ein Jahr circa, wo wir gar nicht wissen, was da in der Galaxis so groß passiert ist, nach dem Ende von Star Wars 8 und vor dem Anfang von Star Wars 9. Da soll die Handlung einsetzen und soll uns quasi den Weg von Kylo Ren aufzeigen, was er denn eben, nachdem er eigentlich am Ende von Star Wars 8 alle oder nahezu alle seine Ziele erreicht hat. Er ist jetzt der Dark Lord, er ist quasi der mächtigste Mann der Galaxis, er ist der neue Anführer der First Order, er hat sich von seinem Meister Snoke, von dem hat er sich entledigt. Und ich glaube, das wird eine richtig coole Story, weil ich bin großer Fan des Charles Soule Comics. Wie heißt der? The Rise of Kylo Ren heißt das so? Dieses, ja. Diese Kurzausgabe von vor ein paar Jahren. Die fand ich schon ziemlich gut und war das einzige Negative fand ich, dass es einfach so kurz war, weil es irgendwie nur 4 Volumes waren. Also so ein kleines Heft im Prinzip, wenn man es als Sammelband kauft, dass man echt irgendwie in 35, 40 Minuten durchlesen kann ohne Probleme. Und da freue ich mich tierisch drauf, dass es da weitergeht, weil ich glaube, das ist eine sehr spannende Zeit und ich sehe da sehr viele Parallelen zu Vaders Werdegang. Also jetzt nicht im Sinne, dass er ganz oben angekommen ist, sondern dass wir schon einen anderen Kylo Ren am Ende von am Anfang von Star Wars 19 wie im Vergleich zu Ende zum Ende von 8 und das hat mich damals schon sehr erinnert an eben Vader, der Luke eröffnet, dass er sein Vater ist, ihm die Hand abhackt und dann sehen wir ihn in Star Wars 6 wieder und er ist dann doch deutlich veränderter und ein bisschen ein anderer, in sich gekehrterer Vader, der auch ein bisschen mit allem so abgeschlossen hat und man hört da gar nicht mehr so viel raus von seinen, ich will jetzt den Imperator stürzen, sondern er sagt ja da auch so schön, now he will be your new master. Also er hat sich da irgendwie seinem Schicksal ergeben und da ist ja eben auch diese Vader-Reihe, die Lücke zwischen Star Wars 5 und 6 da überbrückt. Ein richtig cooles Bindeglied und ich habe halt eben hier die Hoffnungen, dass diese Reihe das Gleiche, was Charles Soule schon mal für Vader getan hat, hier eben für Kylo Ren vollbringen kann. Eure Gedanken dazu?
Also ich finde es cool, dass Charles Soule weiterhin an Star Wars Sachen arbeitet. Ich habe persönlich nur die Vader-Reihe gelesen, finde die aber auch sehr, 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 sehr cool. Und bin dementsprechend auch sehr gespannt, was er jetzt mit Kylo Ren als Figur machen wird. Er hat auf jeden Fall in meinen Augen bewiesen, dass er sehr gut mit diesen, ich sag mal, etwas düsteren Charakteren umgehen kann. Und wenn die Zeit und das Geld für Comics da ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch zulegen, wenn es dann draußen ist.
Ja. Also ich freue mich auch drauf. Charles Soule, einer der größten Comic-Autoren meines Erachtens oder Comic- und Buchautoren im Star Wars-Bereich, hat ganz, ganz viele tolle Sachen geschrieben. Also wenn wir mal Simon Kinberg wieder im Vergleich setzen, der hat Charles Soule weit, weit mehr Hits als Misses gemacht. ganz interessant ist ja eine Sache, wenn man sich die schon bestätigten Cover anschaut, die es gibt. Gibt es nämlich eine ganz, ganz besondere, ein ganz, ganz besonderes Cover, ein Variant-Cover, also eine Variante des eigentlichen Covers. Wir sehen auf dem Hauptcover, sehen wir Vaders Helm im Hintergrund und vorne Kylo drauf. Und es gibt aber eins von Karen S. Dabow, ich habe keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Da sehen wir die Mutter Anisea, die wir kennen aus The Acolyte. Was das für einen Zusammenhang mit sich bringt, ich bin unglaublich gespannt, weil wenn sie da einen Bezug zu finden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das richtig, richtig interessant wird. Gerade weil wir hier ja auch Kylo, also es gibt ja so eine Grundgeschichte quasi, also du hast es gerade gesagt, Daniel, das findet statt zwischen Episode 8 und 9, also das heißt, Kylo ist gerade Supreme Leader geworden, ist jetzt quasi auf dem Weg, seine Macht auszunutzen. Er kommt nach Mustafar, ja, das ist auch schon bestätigt worden, und wird dort irgendwie die Vaders Festung betreten. Und es gibt einen Satz, der heißt grob übersetzt: Und wer wird ihn auf oder welches Gesicht aus der Vergangenheit wird ihn auf dieser Reise begleiten? Und ich sag mal, wenn es so eine Variante gibt als Cover, vielleicht hat das David Acolyte irgendwas zu tun. Weil, wenn wir uns daran erinnern, als wir über die letzte Episode von The Acolyte gesprochen haben, haben wir Kylos Thema, also Musikthema, dort anklingen hören. Hat das was miteinander zu tun? Das ist jetzt Spekulation, aber es wäre natürlich cool.
Klingt interessant. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe es jetzt eben gerade mal hier geöffnet. Das sieht cool aus, dieses Cover. Das war mir so gar nicht bekannt. Aber ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde allgemein auch die Tatsache, dass wir eben zurückgehen nach Mustafar, echt cool, weil es gab ja teilweise sogar schon abgedrehte Szenen mit diesem Wesen, das sich nennt die Eye of Webbish Bog. So eine Art Spinnen-Parasitenwesen, was da auf Mustafar lebt und was auch seinen Auftritt eben in den Vader-Comics hatte. Also Vader selbst ist diesem Wesen gegenübergestanden. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass da vielleicht dann die ein oder anderen Deleted Scenes, Einflüsse oder eben Szenen, die auch im Roman zu Star Wars 9, da gibt's nämlich diese Szene, da ist sie nicht gestrichen worden, eben vorkommen. Und ich fand dieses Wesen schon immer sehr faszinierend und würde irgendwie auch gut zu dieser dunklen Sith-Magie vielleicht aus The Acolyte passen, dieses ganze Mystische, was halt eben so oft in den Filmen gar nicht so stark im Vordergrund steht. Und die Vader-Comics waren teilweise ja auch schon extrem abgespaced. Also wenn man bedenkt, was Vader da für Kämpfe und für Prüfungen hinter sich hatte. Ich glaube, das ist halt ein perfekter Platz, um einfach auch so mal ein bisschen frei zu drehen und ein bisschen verrückte Sachen zu erzählen, die vielleicht so eins zu eins als Film oder Serie nicht so umzusetzen wären. Da ist Comic schon ein richtig gutes Medium. True. Und ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass eben Kylo so eine Art Selbstfindungsreise macht. Also wenn ich so den Kontext rauslese, ist es so, wie ich schon gesagt habe, am Ende von 8 hat er eigentlich alles erreicht. Und er ist aber trotzdem am Anfang noch von 9 immer noch auf der Suche nach gefühlt dem Sinn, was ihn antreibt. Und er ist irgendwie, obwohl er ganz oben ist, ist er irgendwie innerlich doch ganz unten. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass er jetzt vielleicht versucht auch, weil es ja heißt hier irgendwie, dass er den Werdegang von Vader nochmal quasi untersucht oder so, einfach in die Historie von seinem Großvater. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass der Comic auch dazu führt, dass eben Kylo lernt, was wirklich mit Anakin passiert ist und dass das irgendwie auch diese Illusion, die er von Vader hatte, vielleicht dieses falsche Bild eventuell, dann irgendwo auch zerstört und dass er irgendwie merkt, dass Anakin ähnlich wie er selbst eigentlich ein komplett lost war und das ihn auf die dunkle Seite dann getrieben hat. Und das würde halt einen richtig schönen Bogen spannen zum Ende von Star Wars 9, in dem dann eben wirklich Ben, weil er ja in 7 I will finish what you started, also er schafft es ja im Endeffekt, das, was Vader oder Anakin nie konnte, er schafft es, die Person, die er liebt, von den Toten zu bewahren. Er stirbt dann zwar selbst in dem Moment, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass dieser Comic da einfach ein richtig cooles Bindeglied ist und einfach auch nochmal die auf die Beziehung von Rey und ihm eingeht. Und wir wissen ja jetzt auch nicht, eben, ich habe es gerade erwähnt, die Story von Galaxy's Edge, die meines Wissens Kanon ist. Also die haben sich definitiv auch mal getroffen zwischen den Filmen. Es ist nicht ausgeschlossen eben, dass wir vielleicht auch einen Auftritt von ihr in irgendeiner Form da in dem Comic nochmal kriegen, weil es wird ja nirgends irgendwie ausgeschlossen, dass die sich nicht doch mal noch mal gegenüberstanden in dieser, wie gesagt, ich glaube, ein Jahr Zeitspanne zwischen den Filmen. Und ich freue mich da auch echt drauf. Und das Einzige, was echt, wie du sagst schon, Nico, wieder richtig doof wird, das Warten, bis dann so eine Reihe fertig ist. Weil ich bin mittlerweile ja auch so, dass ich eigentlich eher warte, bis so ein Sammelband draußen ist und mir es dann erst hol. Weil diese einzelnen Varianten sind dann schon teuer. Und dann hat man auch so dünne Heftchen da rumliegen. Mhm. Und bin da kein so ein Fan davon. Das Einzigste, was ich vielleicht dann in Erwägung ziehen würde, wenn die Story wirklich so cool ist, eben es vielleicht dann digital zu lesen. Mal gucken. Genau, und was ich auch noch sagen möchte, bevor ich es vergesse, macht jetzt auch voll viel Sinn, wer die Vader-Reihe davor gelesen hat, wissen wir ja auch, dass Vader auch Exegol und solche Dinge schon sehr viel früher wie wir herausgefunden hat. Und da habe ich mich damals schon gefragt, ob das so sinnig ist, das da einzubauen. Und da könnte ich mir jetzt halt auch wieder gut vorstellen, dass da echt ein schöner Bogen eben zu den alten Vader-Comics eben geschlagen wird. Oder auch eben, wer es gelesen hat, das Buch Shadows of the Sith ist, glaube ich, jetzt gerade vor gar nicht allzu langer Zeit Schatten der Sith auch als deutsche Variante erschienen. Ich habe die englische damals beim Release gelesen. Da wird auch nochmal viel über Exegol und Vader und auch Luke, wie er über Exegol rausfindet, so ein paar Sachen. Also ich finde es da einfach wieder schön, dass so Star Wars Literatur und Comics so ein bisschen die Lücken füllen aus den Filmen. Genau. Und jetzt zum Abschied eine letzte News und ein kleines Rätsel für unsere Zuhörenden. Denn ich habe hier einen schönen Sound vorbereitet und werde den mal abspielen. Und dann dürft ihr ganz kurz, also ihr wisst, was ich über was wir jetzt reden, aber die Zuhörenden da draußen nicht. Vielleicht errät es jemand. Wenn, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, wenn er direkt an diesem Sound erkannt hat, worum es geht. Kannst du nochmal abspielen? Dennis lacht schon. Nico, ja. Sagt dir dieser Sound etwas?
Es ist auf jeden Fall eine Stimme, die einem sehr bekannt vorkommt. Und da ich ja weiß, was jetzt als nächstes im News-Dokument steht, kann ich jetzt natürlich raten, woher es kommt, aber ich will es nicht vorwegnehmen.
Ich löse einfach mal auf, und zwar ist das das Geräusch im Spiel Star Wars Jedi Power Battles, das ich damals noch auf der PlayStation 1 gespielt habe. Und wenn man quasi so ein Item-Power-Up, Heilungs-, ich weiß gar nicht mehr, was das alles ist, ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Jedes Mal, wenn man da irgendein Item einsammelt, dann macht man. Und das fand ich als, wirklich als Kind, ich und mein Bruder, wir haben uns da schon tot gelacht. Und dieses Spiel eben erscheint in einer Remastered-Fassung am 23.01.25 für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Und
das wird der Hammer.
Ich werde es mir zulegen, werde es auch wieder zocken. Ich habe allein schon nur durch den, ich habe mir so ein Gameplay-Video auf YouTube angeguckt und da habe ich den Soundschnipsel da kurz rausgeschnitten und hatte so viele nostalgischen Gefühle und habe gedacht, Gott, ich muss das Spiel wieder spielen, weil das war damals wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
Ja. Das ist auch das Spiel, wo Mace Windu noch ein blaues Lichtschwert hat, oder?
Genau. Das ist das, wo Mace Windu auf dem Cover noch ein blaues Lichtschwert hatte, genau. Aber das haben
Spiel auch.
Im Spiel auch. Und das haben sie aber ausgebessert jetzt.
Ja, das habe ich gelesen. Ja,
das haben sie gemacht. Ja. Aber finde ich auch cool, dass zum Beispiel, also vielleicht für die, die es jetzt nicht kennen, man kann hier in dem Fall zwischen, ich glaube, 5 Jedis wählen. Also man hat Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Adi Gallia und Plo Koon. Das sind die Jedis, die man hier auswählen kann. Und mit denen spielt man halt so die wichtigsten Ereignisse von Episode 1. Also wichtig ist, das Spiel heißt Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Also es geht wirklich dann nur um diese erste Episode. Und man spielt so die wichtigsten Situationen nach. Und Adi Gallia hat im Spiel damals ein rotes Lichtschwert gehabt. Das ist auch ganz interessant. Man wusste ja keiner, was sie für eine Lichtschwertfarbe hat.
Weil da haben sie gewürfelt und haben ihr ein rotes
Lichtschwert. Haben gesagt, nehmen wir mal rot, weil rot ist schick, ja, kann man tragen. Ja, also, ob die jetzt böse ist oder nicht, wissen wir gar nicht. Aber das Spiel, wir hatten ja mit Tom und Ruben, hatten wir eine Gaming-Episode vor kurzem aufgenommen, da ging es um die Handhelds und da hatte ich auch schon gesagt, also das Spiel ist für mich so eins der besten Spiele gewesen. Also, auf der Handheld-Konsole auf jeden Fall auch, aber auf der PlayStation war das so, glaube ich, mit das beste Star Wars-Spiel, was es gab. Es gab wenig gute Star Wars Spiele, sowas wie Star Wars Demolition, Star Wars Episode 1, also ganz, ganz schwieriges Thema, The Phantom Menace, also ganz, ganz schlecht. Aber das war cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und es ist vorbestellt und ich bin Aspyr sehr, sehr dankbar, dass die das in Angriff genommen haben. Aspyr ist ein Unternehmen oder ein Entwicklungsstudio, die haben sich irgendwie sehr stark für verschiedene andere oder für verschiedene Remastered Editions irgendwie ausgesprochen. Von denen kam jetzt auch Battlefront 2. Da haben sie natürlich ein bisschen Mist gebaut, sage ich mal, am Ende, was die Servergeschichten anging. Aber auch sowas wie die Tomb Raider Trilogien, also gab es ja mehrere, die dann auch nochmal neu aufgesetzt worden sind. Das haben alles die gemacht. Und ich freue mich drauf. Es sieht echt gut aus. Natürlich kann man jetzt mit einer PlayStation 5 im aktuellen Spiel nicht vergleichen, aber darum geht's gar nicht. Es geht um den Nostalgiefaktor und den
erwischt's bei mir. Der Soundtrack allein schon.
Ja, definitiv.
Das ist halt der komplette Episode 1 Soundtrack, der da im Hintergrund läuft. Allein das ist schon so geil.
Ja. Und es soll ja auch Erweiterungen geben. Also man soll ja auch viel, viel mehr Charaktere spielen können, teilweise auch Gegner. Man konnte früher Darth Maul freischalten, wenn man das Spiel auf einer gewissen Ebene durchgepackt hat. Und jetzt gibt es halt noch mehr, also es gibt auch, das finde ich cool, ein Couch-Koop, also es wird, ich weiß nicht, ob es nur Couch-Koop gibt, das hat man noch nicht irgendwie rausgefunden, aber es soll wohl wirklich eher so sein, man sitzt halt nebeneinander, so wie früher und zockt halt einfach nebeneinander dieses Spiel. Ich find's lustig, ich fänd's aber auch cool, wenn es eine richtige Koop-Variante gibt, weil wir wissen ja ganz klar, wenn du es dir kaufst, Daniel, und ich kauf's mir, wir werden uns jetzt nicht auf deiner Couch treffen oder auf meiner, um das Spiel mal zu zocken.
Das wäre ein bisschen weiter Weg, nur also, einmal eine Runde Jedi Power Battles.
Genau. Aber wenn ihr Bock auf so ein Spiel habt, dann schaut euch da gerne mal um und guckt, dass ihr es vorbestellt. Ich glaube, das ist für das Spiel sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und Hashtag keine Werbung. Wir werden von Aspyr nicht hier irgendwie bezahlt für dieses sehr wohlwollende Feedback. Aber es ist zumindest bei mir ist es schon vorbestellt und auch bezahlt. Ich freue mich drauf.
Ich auch. Ja, das ist einfach geil. Ich freue mich. Ich werde es mit meinem Bruder auf jeden Fall direkt dann auch mal zocken. Mit dem habe ich es früher immer auf der PlayStation gespielt. Ja, dann sind wir auch, ist schön gesagt, nach doch längerer Zeit, wie auch noch, vielleicht bis so eine Stunde, haben wir es am Anfang gesagt, haben doch uns wieder etwas verquatscht, aber es gab auch schon einiges zu bereden und war cool, dass ihr beiden mir da Gesellschaft geleistet habt und dass wir mal ein bisschen wieder aufgeholt haben in allen Star Wars News, die gerade da draußen so rumschwirren. Und ich kann nur sagen, wir haben noch ein paar Sachen bis zum Ende des Jahres geplant. Unter anderem werden wir auch wieder eine Weihnachtsfolge machen wie letztes Jahr. Und ja, deshalb danke an alle da draußen, die uns hier zugehört haben. Wenn wir irgendwelche wichtigen News vergessen haben, schreibt uns gerne in die Kommentare, was es ist. Dann können wir die gerne vielleicht in der nächsten News-Folge mit aufnehmen. Oder ansonsten auch bewertet uns auf Spotify oder sonst wo, wenn ihr uns gerne zuhört. Und ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.
Immer.